ARD.
Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist, und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute: Wie sind unsere Flüsse entstanden? Ich fahre öfter mal auf der A9 Richtung Berlin, das ist die Heimat meiner Frau. Uns führt dann der Weg immer über die Elbe und über die Hügel des Fläming. Das ist etwas südlich von Berlin. Und genau dort wäre vor etwa 12.000 Jahren Schluss gewesen. Da wäre Europa zu Ende gewesen. Da hätte ich die Zündschlüssel abziehen können, aussteigen, Feierabend. Denn vor mir hätte sich eine riesige Wand aus Eis aufgetan. Noch viel mächtiger, noch viel höher, als wir das möglicherweise aus dem Trickfilm Ice Age kennen.
Ja, das wäre ein gewaltiges Bild. Die Eisschicht war bis zu einem Kilometer dick.
In dieser Folge reise ich mit dem Hydrologen Professor Andreas Schumann, der früher an der Ruhr-Uni Bochum unterwegs war, in die Zeit, in der unsere Flüsse entstanden sind und in der sich entschieden hat, warum sie genau da lang fließen, wo sie heute lang fließen. Wir reisen in eine Zeit gigantischer Veränderungen.
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
Setzen wir uns also in eine Zeitmaschine, legen den Rückwärtsgang ein und steigen vor etwa 12 bis 14.000 Jahren direkt am Rasthof Fläming aus, dort, wo mein Auto steht. 12.000 bis 14.000 Jahre, das ist das Ende der letzten europäischen Eiszeit. Wir würden also dort am Rasthof Fläming wahrscheinlich direkt vor dieser gewaltigen Eiswand stehen, die ich schon erwähnt habe. Nochmal zum Mitmeißeln. Die Wand war bis zu einem Kilometer hoch. Und als Andreas Schumann das sagt, merkt man, dass er diese Dimension selbst kaum fassen kann.
Wahnsinn, ja.
Und während wir so ungläubig vor dieser Wand stehen und mit dem Kopf nach oben schauen und staunen, da merken wir, dass wir nasse, eiskalte Füße haben und im Wasser stehen. Denn am Ende einer Eiszeit wird's, na klar, wird's wärmer und der Gletscher schmilzt.
Es gab keine Flüsse, sondern das waren alles Schmelzwassermengen aus diesem Gletscher, im Sommer insbesondere. Dieses Wasser, das konnte jetzt nicht nach Süden fließen, weil ja das Gelände anstieg. Das heißt, das Wasser floss dann entlang der Eiskante von Osten nach Westen.
Also von der Elbe ist offenbar noch keine Spur, die gab's noch gar nicht. Alles reines Schmelzwasser. Vor der Kante stauen sich und fließen riesige Wassermassen. Das sogenannte Urstromtal, das um den Gletscher entsteht, das muss gigantisch gewesen sein. Ein kristallklarer Fluss zwischen 2 und 20 Kilometern breit. Und dort, wo heute Genthin ist, etwa 40 Kilometer westlich von Berlin, scheint der Gletscher dann irgendwann mal den Weg nach Norden freigegeben zu haben. Von dort verläuft das Urstromtal Richtung Hamburg und Cuxhaven. Und das ist exakt der Verlauf, den heute die Elbe auf ihren letzten 300 Kilometern nimmt. Damit ist die Elbe nicht allein. Auch andere Flüsse nutzen die ehemaligen Schmelzwassertrassen vom Ende der Eiszeit.
Die Oder fließt ein Stück in dem Urstromtal, die Weichsel. Das heißt, Urstromtäler sind jetzt Teile des Flusssystems. Übrigens haben wir Urstromtäler wirtschaftlich genutzt, indem wir Kanäle reingebaut haben. Der Mittellandkanal, der läuft in einem Urstromtal. Das ist ganz praktisch, weil es dort Sedimente gibt. Die kann man relativ einfach entfernen. Und dann ist das Gefälle auch niedrig, sodass es also keine großen Strömungsgeschwindigkeiten gibt.
Und wenn man auf die Karte schaut, dann läuft der Mittellandkanal wie eine Schnur auf der Höhe von Genthin nach Westen. So wie damals wahrscheinlich die Eiskante des Gletschers, als es ans große Schmelzen ging. Während die Geschichte der Elbe, der Saale oder der Oder erst nach der letzten europäischen Eiszeit begonnen hat, hat der Rhein eine ganz andere Biografie auf dem Buckel. Flüsse sind ein bisschen wie Menschen, jeder ist anders, bis hin zum Geburtstag. Denn wenn ich in die Zeit, als der Rhein entstanden ist, zurückreisen könnte, dann müsste ich erstmal die Akkus meiner Zeitmaschine richtig vollladen. Ich bräuchte Energie, um in der Zeit 30 Millionen Jahre zurückzureisen. Das ist die Zeit, in der die Alpen entstanden sind. Da begann in den Bergen ein kleiner Bach die Hänge runter zu rieseln. Und ganz woanders, weiter nördlich in der Nähe vom heutigen Koblenz, gab's einen anderen Fluss. Beide Flüsse, die hatten gar nichts miteinander zu tun, die wussten gar nichts voneinander. Und erst als wieder mal eine Eiswand dem Bergfluss den Weg versperrt hat, hat er sich seinen Weg in Richtung Koblenz gesucht. Auskenner würden das so formulieren: Der Alpenrhein strömte in den Urrhein. Das sind die Namen der beiden Flüsse, quasi die beiden Elternteile des heutigen Rheins. Mit dieser Vereinigung, das ist ein bisschen so wie mit dem Fall der Mauer, diese Vereinigung der beiden Rheinteile war erst der Anfang einer unglaublichen Flussgeschichte mit jeder Menge Irrungen und Wirrungen. Es geht damit weiter, dass wieder mal eine Eiszeit dem Vereinigten Rhein etwa vor 500.000 Jahren den Weg Richtung Norden versperrt hat. Der Rhein musste also um die Ecke fließen. Sein Weg zum Meer führte ihn jetzt Richtung Westen. Und wenn man auf der Karte schauen würde, dann ging's ganz hart nach links. Und dieser neue Weg, der wurde ein unglaublich langer Umweg Richtung Meer. Und wisst ihr, wo der dann rauskam, der Rhein?
Übrigens floss der Rhein früher mal bis in die Gegend von Frankreich. Die Mündung lag bei Brest, vor Brest, und die Seen und die Themse waren Nebenflüsse des Rheins.
Hoch im Norden Frankreichs, am Atlantik. Die Seine und die Themse waren Nebenflüsse des Rheins. Das macht mich jetzt ziemlich sprachlos und ich habe ehrlich gesagt keine Chance, mir das auch nur im Entferntesten auf einer Karte vorzustellen, wie die Themse zu einem Nebenfluss des Rheins werden kann. Da muss die Natur eine Menge Gletscher irgendwo hingestellt haben, dass die zusammengekommen sind. Und als dieses Eis dann weg war, suchte sich der Rhein dann wieder den kürzeren Weg nach Norden zur Küste. Aber wer jetzt denkt, damit hätte der Rhein jetzt seine Ruhe gehabt, der täuscht sich gewaltig. Der Rhein prallte vor 13.000 Jahren gegen eine neue Barriere. Dieses Mal war es keine Wand aus Eis, sondern aus heißer Lava. Ein Vulkanausbruch stellte plötzlich eine Wand aus Stein dem Fluss in den Weg.
Und dieser Vulkanausbruch, der führte zu einem gewaltigen Stau des Rheins.
Zwischen Koblenz und Mannheim entstand ein Riesenstausee. Google Maps sagt, das sind etwa 150 Kilometer.
Der Staudamm brach, es gab eine gewaltige Flutwelle, 7 bis 10 Meter hoch.
Und das alles führte dazu, dass der Rhein heute da langfließt, wo er langfließt. Aber im Detail ist es nicht ganz so einfach. Denn neben Eiszeiten, Vulkanausbrüchen, Erdbeben, Hochwassern, Klimaveränderungen gibt es noch einen Einflussfaktor, der den Verlauf und den Charakter der Flüsse entscheidend verändert. Denn noch vor kurzer Zeit sahen die Flusslandschaften völlig anders aus als heute. Und bei diesen Veränderungen haben diese Naturgewalten, die ich gerade aufgezählt habe, nur bedingt eine Rolle gespielt.
Vor 1000 Jahren waren die Flüsse alle gewunden. Sie waren von sumpfigen oder Feuchtgebieten begrenzt. Es gab Auenwälder. Sahen also vollkommen anders aus. Sie haben wesentlich mehr Raum in Anspruch genommen, als das heute der Fall ist. Man hat erst dann hier mit dem Anwachsen der Bevölkerung brauchte man immer mehr landwirtschaftliche Flächen. Und so hat man dann also wie... Man nennt das Dachrinnenzeitalter. Man hat die Flüsse begradigt, um möglichst schnell das Wasser von der Fläche wegzubekommen und möglichst viel landwirtschaftliche Nutzfläche zu erhalten.
Wir leben also im Dachrinnenzeitalter, was die Flüsse betrifft. Interessante Formulierung, habe ich so noch nicht gehört. Und da wären wir bei einem neuen Einflussfaktor, der den Lauf der Flüsse bestimmt. Das sind wir. Wir Menschen. Wir haben mit der Begradigung der Flüsse und der Austrocknung der Umgebung die Malaria aus unseren Breiten vertrieben, aber auch die Artenvielfalt kaputt gemacht. Die Transportwege auf den Flüssen sind kürzer und weil wir plötzlich näher an den Flüssen siedeln können, richten Hochwasser auch größere Schäden an, können mehr kaputt machen, was uns lieb und teuer ist und sind auch Gefahr für Leib und Leben. Das merken wir wie im Ahrtal besonders, wenn die Niederschläge intensiver werden. Was mir manchmal auch durch den Kopf geht, ist der Gedanke, was wird denn eigentlich aus unseren Flüssen, wenn die Gletscher beispielsweise in den Alpen abschmelzen und von dort kein Wasser mehr in die Flüsse fließt? Wird es dann irgendwann den einen oder anderen deutschen Fluss gar nicht mehr geben?
Ich glaube nicht, dass die versiegen, sondern die werden ihr Regime ändern. Im Winter wären die Abflüsse höher und im Sommer niedriger. Also gerade das, was wir gar nicht so gut gebrauchen können, weil eben dann höhere Niederschläge im Winter auch Hochwasser bedingen und weniger Abfluss im Sommer natürlich Niedrigwasser.
da ist was im Fluss, wie man so schön sagt. Schumann formuliert das so, Flüsse sind unglaublich dynamische Systeme. Da passiert und verändert sich immer was. Ich würde gern mal in meine Zeitmaschine steigen und 10.000 Jahre in die Zukunft reisen. Vielleicht ist dann der Nil ein Nebenfluss der Elbe. Und das, was sich jetzt völlig irre anhört, das halte ich nach dieser Folge nicht mal mehr für ausgeschlossen.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius.